Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my body buddy. Hi Buddies und willkommen zurück in einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, in dem wir empathisch, offen, vertrauensvoll und bestärkend über unseren Körper sprechen. Und ihr wisst ja, das mache ich nie allein, sondern immer mit tollen GästInnen. Und heute ist das René Treder. René ist Psychologe, Speaker und Autor und beschäftigt sich vor allem mit Themen wie Resilienz, Achtsamkeit und Stressmanagement. Zum Thema Stress hat er gerade sein neues Buch veröffentlicht, nämlich Superkraft statt Superstress in 7 Schritten raus aus der Stressspirale. Und über Stress wollen wir heute auch reden. Also, was passiert bei Stress mit unserem Körper? Welche Stresstypen gibt es? Und gibt es eigentlich auch sowas wie guten Stress? Und hier kommt schon mal ein kleiner Spoiler vorweg. Ja, gibt es. Ich freue mich nicht nur auf die Folge, weil ich einfach richtig Lust habe, die Zusammenhänge zu verstehen zwischen Stress, Körper, Psyche und sowieso allem. Ich habe davor schon ein paar Sprachnachrichten mit René hin und her geschickt und dachte, wow, das muss genauso eigentlich schon in den Podcast, weil ich habe da schon viel gelernt. Weil René und ich, genau, wir haben nicht nur im Vorfeld schon mal ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt, sondern wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen. Deswegen freue ich mich auf dieses Wiedersehen. Ich hole René sofort rein. Ihr werdet alles von ihm erfahren über Stress. Aber davor starten wir einmal mit meinen Buddy Notes.
Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Buddy Notes.
Wir führen eine Hassliebe. Ich kann nicht ohne ihn und er anscheinend auch nicht ohne mich. Zumindest ist er immer wieder da. Wir sind in keiner festen Beziehung, alles andere als exklusiv, weil ich weiß, dass er auch im Leben vieler anderer ist, aber wir haben eine Situationship. Es gibt keine klaren Absprachen, wann und wie das mit uns weitergeht, doch es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis er mir das nächste Mal unter die Haut geht. Das mit uns ist körperlich, aber wir haben auch eine emotionale Ebene. Er gibt mir eine Form von Bestätigung. Wenn er da ist, kribbelt mein ganzer Körper. Adrenalin, Dopamin, Tunnelblick, mein High, mein Crush, aber auch mein Crash. Nicht selten hat mich mein Stress schon auf die Schnauze fliegen lassen. Ich weiß, dass unsere Beziehung toxisch ist und trotzdem komme ich nicht los von ihm. Ich glaube, wird man ihn fragen, was ihn immer wieder anzieht, wäre das meine Perfektion. Alle Dinge so extrem brillant zu erledigen, dass ich dafür Lob bekomme, wertschätzende Worte, zustimmendes Nicken und oh und wow und ja. Ich glaube auch, dass er immer wieder zurückkommt, weil es ihn fasziniert, wie sehr ich mich für Neues begeistern kann und dass ich meine ganz eigene Vorstellung davon habe, wie ich leben möchte. Mein Stress und ich, wir haben diese On-Off-Beziehung. Wir sind wie Justin Bieber und Selena Gomez von 2010 bis 2018. Mit dem großen Unterschied, eine endgültige Trennung, das spüre ich, ist erstmal nicht in Sicht. Vielleicht bin ich ein bisschen Delulu und rede ihn mir, wie so manches Date, schöner als er ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn ab und zu die Funken zwischen uns sprühen. Schließlich brauche ich dieses Feuer manchmal, aber halt nur so, dass es mich nicht ausbrennt. Mein Stress bleibt mein Justin Bieber. Wir werden uns nie trennen. Wobei selbst Justin sagte ja schon einmal, never say never. Und jetzt in der Hoffnung, dass René mir einige Beziehungstipps für mich und meinen Stress geben wird. Hallo in dieser Folge, René.
Hallo Tabea, vielen Dank für die Einladung.
Wie fühlst du dich heute, gestresst oder völlig entspannt?
Entspannt jetzt, weil wir hier zusammensitzen und auch schon so ein bisschen getalkt haben vorher. Aber ansonsten, gestern kam das Buch ganz offiziell raus und da war wahnsinnig viel noch zu tun davor und die ganzen Monate und so. Und das merke ich dann irgendwie auch, dass das so ein ganz langes Projekt ist. 1,5 Jahre hat mich dieses Buch jetzt von der ersten Idee begleitet bis seit gestern steht das in den Buchläden. Und das ist auch stressig gewesen zwischendrin und ganz viel Druck natürlich auch. Es gibt ja auch Tage, wo man gar keine Lust hat zu schreiben. Oder wenn man dann geschrieben hat, dann kommt die Lektorin und sagt, hier, das musst du noch mal anders machen. Und dann ist das irgendwann fertig. Und dann muss man natürlich auch irgendwie dafür sorgen, dass Leute darauf aufmerksam werden. Dann macht man Postings und Fotos und eine Lesung und sowas alles. Und das ist dann auch anstrengend, aber auch schön.
Herzlichen Glückwunsch. Danke, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Herzlichen Glückwunsch zum Buch.
Dankeschön.
Ich habe am Anfang immer zwei Fragen, die ich allen GästInnen stelle. Und die erste ist, welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Ja, weil du die Frage ja immer stellst, wusste ich das jetzt auch schon, dass diese Frage kommt. Und meine erste Assoziation ist jetzt gar kein Körperteil, ganz klassisch, aber es ist mein Bart. Also ich weiß, es ist kein Körperteil, kein Organ oder so, aber das ist so das Erste, was mir eingefallen ist. Den mag ich total gerne. Und der hat irgendwie auch so einen Change im Leben gemacht für mich, weil ohne Bart sehe ich aus wie so ein 50-jähriges Baby oder wie so. Und der Bart, ja, hat irgendwie was anderes nochmal bewirkt.
Zweite Frage ist ja immer, du organisierst ein Date für dich und deinen Körper. Was machst du, was planst du, damit du dich so richtig, richtig wohlfühlst?
Zwei Sachen fallen mir ein. Die Badewanne, also ich liebe die Badewanne. Ich würde, glaube ich, niemals in eine Wohnung ziehen, wo keine Badewanne drin ist. Da bin ich super oft und wenn ich da drin bin, dann immer noch mal warmes Wasser nachgießen. Also ich bin da auch anderthalb Stunden oder so drin, bis es dann irgendwann so kalt ist, dass ich rausgehen muss einfach und die Haut schon ganz verschrumpelt ist. Das ist etwas, was ich wirklich liebe und dabei kann ich entspannen und träumen und wirklich auch so ein Gefühl von mich spüren und ich schlafe dann auch super gut. Ich mache das abends gerne oder eben wandern. Und das ist immer wieder diese Erfahrung, wenn ich dann wandern bin, dass ich merke, oh wow, ich vergesse das immer, ich unterschätze das immer, was Wandern bewirken kann. Einfach nur den ganzen Tag irgendwie im Wald sein, riechen, sehen, die Bäume, auch dieses 3D-Sehen, was im Wald ja ganz anders ist. Wenn man durch so eine Wald, durch ein Waldstück guckt, dann sieht man ganz hinten ein bisschen Bäume mit vorne und für das Auge ist das, glaube ich, ein Geschenk, so dieses ständige Hin- und Herjustieren, was wir oftmals gar nicht haben mit dem Bildschirm. Und ich merke, der Tag ist vergangen und der war so schnell vergangen, aber auch so voll gleichzeitig. Und dieses Wandern ist etwas, das liebe ich auf jeden Fall.
Das klingt eigentlich auch nach sehr viel Entspannung, die ich vielleicht auch ein bisschen mehr bräuchte, weil ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, auch in meinen Buddy Notes. Ich oute mich als kleine Stressmaus. Ich gerate ganz, ganz schnell in Stress. Zumindest empfinde ich ganz viele Situationen als stressig. Und ich habe aber auch das Gefühl, ich stehe nicht ganz allein damit da, weil wenn ich mich so in meinem Freundinnenkreis irgendwie umhöre, kommt da ganz oft, oh, ich bin im Stress. Sorry, nee, wir können uns nicht sehen. Stress. Also das Wort Stress ist irgendwie, dass ich mich schon frage, ist das eigentlich menschlich? Haben wir das irgendwie alle? Ist das biologisch, werden wir mit Stress geboren?
Na, schon die Geburt ist sicherlich auch stressig. Aber du meinst ja was anderes, ob Stress zu uns Menschen dazugehört. Und das auf jeden Fall. Und das Interessante, was du ja gerade gesagt hast, so Stress ist immer bei dir so da. Und dass es vielen Menschen wahrscheinlich so geht. Das war ja deine Hypothese. Und das glaube ich auch. In den 90er Jahren, vielleicht erinnerst du dich auch noch so ein bisschen daran, hat man viel über Workaholics gesprochen. Menschen, die so abhängig sind von ihrer Arbeit, weil die ständig in den E-Mails sind, weil die ständig Überstunden machen und so weiter. Und den Begriff, den höre ich gar nicht mehr. Also niemand redet von Workaholics. Wahrscheinlich, weil wir alle so ein bisschen diesen Lifestyle haben, dass wir ständig in den E-Mails sind, ständig irgendwas posten oder uns Postings angucken. Das sind ja alles Tätigkeiten. Also auch die ganzen privaten Tätigkeiten, die wir so machen, sind ja sehr ähnlich wie auch berufliche Tätigkeiten. Also Dinge betrachten, Dinge verstehen, Dinge analysieren, Dinge auch entscheiden, muss ich da jetzt handeln? Muss ich das Katzenvideo liken? Ist das Katzenvideo so toll, dass ich es weiterleiten muss an die beste Freundin, an den besten Freund? Das sind eigentlich Bürotätigkeiten, die wir dann irgendwie auf dem Sofa noch machen. Von daher glaube ich schon, dass wir jetzt sehr viel Stress haben. Aber Stress gehört so als körperliche Reaktion unseres Organismus auf jeden Fall zu jedem Leben und auch in jeder Altersspanne dazu, zu jedem Säugetier. Wir sind ja hier auf dem Sofa gerade zwei Affen, die sich gegenüber sitzen und miteinander sprechen. Und wir haben jetzt irgendwie ein Mikrofon vor der Nase und eine Kamera hier aufgestellt. Aber das ändert nichts daran, dass wir Säugetiere sind und dass unser ganzer Organismus nach bestimmten Prinzipien funktioniert. Und da gehört eben dazu, wenn Dinge herausfordernd sind, wenn Gefahrensituationen sind, dass dann unser Körper so eine Stressreaktion startet. Und da unterscheiden wir uns nicht vom Meerschweinchen oder vom Dackel oder vom Gorilla. Denen geht es da genauso. Nur die haben halt kein Mikrofon.
Ja,
Du sagst jetzt schon gerade die Gefahrensituation, hast schon so ein bisschen auf Affe-Evolution angespielt, dass das eigentlich eine ganz natürliche Stressreaktion oder eine Reaktion des Körpers ist. Auch zum Beispiel Flucht. Also wenn ich jetzt zurück mal in die Steinzeit gehe, ist das ja eher so die Flucht vom Tiger. Unser Körper versucht auf einmal schnell zu fliehen und gibt uns den krassen Energieschub, so durch Stress. Bei dem Tiger verstehe ich das ja noch. Ja, da würde ich auch in Stress geraten oder verstehe ich, dass jeder in Stress gerät und denkt, shit, hier muss ich schnell rennen, hier muss mein Körper mir richtig viel Energie zur Verfügung stellen. Wenn ich eine Mail beantworte, sorry, da hängt ja nicht mein Leben von ab. Warum fühle ich mich, also wirklich tue ich manchmal so, dass ich denke, oh Gott, noch eine Mail und oh Gott, selbst vielleicht das süße kleine Katzenvideo macht mir auf einmal Stress, was ich gerade noch niedlich fand, da gehe ich, oh, das wollte ich ja noch teilen mit einer Freundin, wieder vergessen und jetzt, oh Gott, ich sehe WhatsApp-Nachrichten häufen sich, oh Gott, warum empfinde ich das auch als Stress?
Also wir können uns vorstellen, dass wir alle bei uns im Gehirn so einen kleinen Bodyguard sitzen haben, der versucht uns zu schützen, der uns versucht sicher durch den Tag zu navigieren. Und der achtet halt ganz genau darauf, wo sind Gefahren, wo drohen Überforderungen. Und man kann sich das so vorstellen, dass der so eine ganz simple Arbeitsbeschreibung hat. Der hat einfach nur die Arbeitsbeschreibung immer, wenn er zu der Einschätzung kommt, dass die Ressourcen der Person nicht ausreichen zu den Anforderungen, dann soll er auf den roten Buzzer-Knopf drücken und die Stressreaktion auslösen. Und beim Tiger ist es so offensichtlich, so, der könnte mich zerfleischen, wenn der jetzt frei rumläuft und hinter mir herrennt. Klar, da muss ich jetzt auch irgendwie. Und bei den E-Mails ist es vielleicht eben dieses, ich habe nicht ausreichend Zeit als Ressource oder ich habe vielleicht nicht ausreichend mentale Kapazitäten gerade, mich damit jetzt auch noch zu befassen oder eine Entscheidung zu treffen oder kreativ zu sein. Oder vielleicht ist es auch eine schwierige E-Mail, wo jemand was fordert oder vielleicht auch unfreundlich ist. Das heißt, unser Status wird vielleicht auch bedroht und damit am Ende ja auch was Existenzielles. Verliere ich den Job? Werde ich irgendwie ausgeschlossen aus der Gruppe? Das ist ja auch eine große Urangst von uns einfach. Und das heißt, in dem Moment ist die Ressource nicht mehr ausreichend und dann ist eben dieses Stressding, wie soll ich denn das schaffen? Das kannst du nicht normal schaffen, sagt der Bodyguard. Das kriegst du jetzt nicht mehr easy peasy hin. Und deshalb, zack, muss ich bei dir die Stressreaktion auslösen, damit du irgendwie jetzt handeln kannst und nicht untergehst in dem ganzen Kram.
Das finde ich total süß, das Bild vom Bodyguard gerade. Und jetzt frage ich mich, okay, er haut den Buzzer. Und ist das dann der Moment, in dem ich körperliche Symptome verspüre oder... Genau, weil es fand ich auch sehr interessant, es steht ja überall immer, dass Stress die Volkskrankheit ist. Mhm. Und du hast aber in deinem Buch gesagt, es ist keine Krankheit, es ist ein Symptom. Und den Satz habe ich mir markiert und dachte so, ah, Symptom. Ja, also anscheinend wirklich der Bodyguard, der dann die Symptome auslöst.
Ja, ganz genau. Ich vergleiche das immer ganz gerne auch mit Fieber. Fieber ist ja auch keine Krankheit, sondern ist eine Reaktion des Körpers auf Krankheitserreger. Und der Körper macht jetzt ja eben auch eine heftige Reaktion, um diese Krankheitserreger bekämpfen zu können. Und dafür bringt er uns erstmal ins Ungleichgewicht. Also diese Fieberreaktion, diese Hitze und so weiter, auch diese Schwäche, die dann da ist, er zwingt uns im Bett zu bleiben, weil er die Energie umgewichtet. Und eben auch diese Hitze zu produzieren, kostet ja ganz viel Energie den Körper. Und darum können wir nicht mehr klar denken, wir können nicht mehr Rollstuhl laufen, wenn wir Fieber haben und so weiter. Und wir wollen ja auch nichts mehr machen. Das heißt, er sorgt auch dafür, dass wir keine Lust mehr haben, rauszugehen, auch keine Lust haben, was zu essen. Das muss ja alles verdaut werden. Das kostet ja auch Energie, das zu verdauen. Also macht er alles runter, was Energie kostet, damit er alle Energie in die Hitze und in die Bekämpfung der Keime stecken kann, damit wir wieder in einen ausgeglichenen Zustand zurückkommen können. Und dieses Prinzip heißt Allostase. Das ist so ein griechischer Begriff. Allo heißt Veränderung und Stase heißt statisch oder stabil. Das heißt, es ist die Veränderung, um wieder in eine Stabilität, um wieder in eine Balance zu kommen. Und Stress ist genau dasselbe. Also es ist die Veränderung, die heftige Reaktion in uns, um wieder in die Ausgeglichenheit zurückkommen zu können. Und das passiert eben durch verschiedenste Auslöser. Ein Auslöser wäre eben das Gefühl der Überforderung, was bei uns schon unbewusst eben ganz schnell passiert. Und dann kommen die ganzen körperlichen Reaktionen. Und auch natürlich Hormone werden ausgeschüttet, Neurotransmitter werden aktiviert, der Blutdruck steigt, der Puls steigt, die Adern verengen sich, damit das Blut eben ordentlich durchgepumpt werden kann, die Atmung wird erhöht. der Teil vom Gehirn, der für ganz schnelle Reaktionen und für spontanes Reagieren zuständig ist, wird aktiviert. Und der Teil vom Gehirn, die äußere Schicht, die zum Nachdenken da ist, die wird runtergefahren, weil wir nicht mehr denken sollen. Wir sollen da keine Energie mehr für investieren. Verdauung wird runtergefahren, Libido wird runtergefahren, Menstruationsprobleme können kommen, Gedächtnisprobleme können kommen, Haarausfall, Pickel, Akne, all diese ganzen Sachen. Nervöses Muskelzucken, weil eben die Muskeln überall so angespannt sind. Wir merken das auch bei unserer Stimme. Ich habe ja viele Jahre beim Radio gearbeitet. Oder vielleicht kennst du es auch, wenn du einen Vortrag hältst oder ein Vorstellungsgespräch hast oder ein Date hast. Deine Stimme klingt dann anders, wenn du aufgeregt bist, weil die Muskeln angespannt sind, wie so eine Gitarrensaite. Also alles in uns ist voller Anspannung und Druck. Und es kostet natürlich wahnsinnig viel Energie. Vor allem, wenn wir diese Energie dann nicht nutzen, um das Problem zu lösen, sondern weiter über Wochen, Monate, Jahre mit diesem Problem leben. Und dann sind wir halt im Dauerstress irgendwann.
Ja, Allostase. Und du hast jetzt auch schon gerade sehr viele Symptome genannt. Aber ich dachte, vielleicht ist das ganz spannend, für alle draußen einmal so einen Selbstcheck zu machen. Weil ich glaube, was immer wichtig ist, ja auch, ja, unser Körper sendet uns Signale. Oder unsere Psyche, der Stress, die Symptome. Aber wir müssen die ja auch kennen und verstehen, damit wir dann darauf reagieren können. Und du hast in deinem Buch in einer Skizze, ich hoffe, ich finde jetzt direkt die Seite.
Doch, bestimmt. Auf der linken Seite ist es im
46, genau. So zeigt dir dein Körper, dass es zu viel ist. Und ich dachte, damit vielleicht jeder zu Hause so einen kleinen Self-Check auch mal machen kann, lese ich so ein paar Begriffe vor. Und alle draußen können einmal überlegen, habe ich das gerade eigentlich auch? Oder ach so, das sind die Stresssymptome, kenne ich die? Um danach vielleicht darauf reagieren zu können oder sie in Zukunft ein Bewusstsein dafür zu haben. Du hast schon genannt, einmal Augenzucken, oh Gott, das kenne ich, rechtes Augenlid. Mhm. Tunnelblick, Tinnitus, Pickel, häufige Infekte, Herzrasen, Schwitzen, Gewichtszunahme, Erektionsprobleme, verstärkter Drogenkonsum, Energielosigkeit, Verzicht auf Erholungsphasen, dünne Haut in Tüdelchen, Grübeleien, Vergesslichkeit, Migräne bzw. Kopfschmerz, Schlafprobleme, Lippenherpes, Verspannung, Bluthochdruck, Bauchschmerzen, Libidoverlust, sozialer Rückzug. Da sind noch ein paar mehr, aber ich will ja auch ein bisschen was auflassen, weil vielleicht hat noch mal jemand Lust, in dieses Buch reinzulesen und hat aber auch schon zu Hause gedacht, ja, kenne ich mich, hatte ich nämlich bei ein paar Stellen auch direkt. Und dann fand ich auch spannend, dieses Zusammenspiel, dass das jetzt ja, was ich gerade vorgelesen habe, da stand ja auch der Begriff Emotionalität direkt neben sowas sehr Körperlichem wie Herzrasen. Und in deinem Buch steht auch der Satz, jede körperliche Veränderung ist auch eine emotionale. Mhm. Magst du das mal ausführen?
Total gerne. Und wenn ich noch einen Satz vielleicht sagen darf zu diesen Symptomen, weil du bei den Drogen gerade so gestoppt hast, weil das ist ja was anderes als Kopfschmerzen.
Ja.
Genau. Und man kann sagen, Symptome sind nicht nur Empfindungen, sondern Symptome können kognitiv sein, also was wie Vergesslichkeit, Negativität, die entsteht, Grübeleien. Das wären so die kognitiven Symptome. Dann gibt es emotionale Symptome, also Angstempfinden, in Traurigkeit versacken, Hoffnungslosigkeit und sowas. Dann gibt es die rein körperlichen Symptome wie Bauchschmerzen und Zyklusprobleme und so weiter, Bluthochdruck, Rotwerden. Und dann gibt es die verhaltensorientierten Symptome. Unser Verhalten verändert sich ja, wenn wir gestresst sind. Wir ziehen uns zurück, wir haben keine Lust mehr auf Leute treffen oder so. Self-Care findet dann oftmals auch nicht mehr statt. Wir streichen zuerst bei uns. Wir gehen dann eben nicht mehr in die Badewanne zum Beispiel, sondern sagen, nee, jetzt muss ich noch diese E-Mails abarbeiten. Und Drogen sind eben immer eine Möglichkeit, um einen eigentlich natürlichen Zustand, nämlich entweder zur Ruhe kommen zu können oder in die Energie wieder kommen zu können, künstlich herzustellen. Das heißt, die Traurigkeit oder die Angst, die wird dann, oder die Schlaflosigkeit, die wird dann mit Drogen halt bekämpft. Oder auch dieses Gefühl von, oh, ich werde einfach nicht mehr wach, ich habe keine Energie mehr, ich bin schon vielleicht fast im Burnout, so gesprochen. Das heißt, dann kommt der Energy Drink, die Cola, der Kaffee, der Red Bull und so weiter. Oder Ecstasy oder eben Kiffen, Wein, um runterzukommen. Das sind eben die Verhaltensweisen, dass wir eben auch auf unsere Verhaltensweisen tatsächlich mal achten und schauen, kompensiere ich schon etwas? Das ist, finde ich, nochmal was ganz Wichtiges im Stress, nicht nur zu spüren, was der Körper macht, sondern auch, was ich plötzlich mache.
Gibt es sowas wie Stressesser? Weil dann bin ich das. Also ich merke, dass wenn ich zu Hause viele Mails, wir gehen mal zu diesen Mails zurück, die bekomme, dann hole ich mir immer irgendwie einen Joghurt, einen Riegel. Irgendwas habe ich immer am Tisch und esse das aber auch so hastig. Das hat gar nichts mehr mit Genuss zu tun. Und ich muss dann wirklich immer sagen, Tabea, halt, stopp. Du hast gerade gar keinen Hunger und du kaust ja fast nicht mehr. Es ist wirklich so ein panisch werden. Ich merke, mein Herz, das schlägt schneller, mein Atem geht schneller und dann esse ich auch so schnell. Ja. Ist das auch ein...
Genau. Einige Leute neigen dazu, ganz viel zu essen. Andere Leute neigen dazu, gar nichts mehr zu essen. Und wenn du im Stress bist, dann wird ja bei dir Cortisol unter anderem ausgestoßen. So das Stresshormon, so wird das immer genannt. Und dieses Stresshormon verwandelt jetzt deine Zuckerspeicher wieder in Zucker. Also Glukogenese oder wie so heißt das. Das heißt, deine Muskeln haben ja Zucker gespeichert und auch deine Niere hat Zucker gespeichert. Und für die Notfälle. Ja? Und wenn du jetzt ganz viele E-Mails beantwortest, dann muss der Körper an die Zuckerreserven ran. Das mag der aber nicht so gerne, weil die könnten ja bald leer sein. Die sind ja auch nur sehr begrenzt. Und darum sagt dein Körper, wenn du Cortisol hast, jetzt isst doch mal was Süßes oder Fettiges am liebsten, um neuen Zucker zu bekommen. Und man kann es richtig messen auch, wenn Leute dann eben was gegessen haben, was Zuckriges oder Fettiges, geht der Cortisolspiegel tatsächlich wieder runter. Das heißt, es entsteht erstmal so ein Gefühl von, ach, mir geht es jetzt wieder besser, ich habe wieder Kraft und Energie. Das ist der Grund, warum wir gerade in solchen Phasen eben dazu neigen, besonders viel zu essen. Und bei so einer Wanderung, wie ich es gerade beschrieben habe, merke ich zum Beispiel auch, wow, ich habe gar nicht so einen doofen Hunger gehabt so im Laufe des Tages. Und ich bin mit einem Apfel oder irgendwie mit einer Brotzeit, ich war jetzt in Bayern wandern tatsächlich, bin ich irgendwie gut ausgekommen. Und ich hatte gar nicht dieses Belohnungsgefühl, was ja häufig auch dann gebraucht wird, gerade in so Zeiten ganz viele E-Mails, nur nerviger Kram vielleicht. Und dann will unser Körper eben auch irgendwie so ein Belohnungsgefühl und ob das jetzt Joghurt ist oder Schokolade oder so. Essen ist ja häufig auch mit Belohnung, mit Genuss, mit ich tue mir was Gutes verbunden. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Symptom für uns, dass wir merken, ja offenbar fehlt mir das Gute und Schöne gerade und ich versuche das eben ganz schnell aus dem Kühlschrank zu bekommen. Aber vielleicht muss ich mal wieder ins Museum gehen, vielleicht muss ich Blumen betrachten, vielleicht muss ich tanzen. Das Gute und Schöne, was wäre denn die Alternative nur zum Futtern?
Ich muss manchmal noch nicht mal ganz bis ins Museum, ich muss manchmal einfach nur vor die Haustür. Ich wohne relativ nah an der Alster und einfach einmal rausgehen und auch sehen, die Welt ist nicht nur mein Laptop und Mails. Da draußen sind ganz viele Menschen und hier ist frische Luft, hier ist Ruhe. Hier kann auch Trubel sein, aber ein angenehmer, schöner, weil man unter Menschen ist. Und das hilft mir manchmal einfach schon. Und dann merke ich auch, ah ja, okay, also durchatmen. Und wenn ich dann nach Hause komme, sind vielleicht manche Mails noch auf, aber ich nehme die auch ganz anders wahr. Auf einmal denke ich, ach, eigentlich ist das eine ganz schöne Mail, die ich da bekommen habe. Das fühlt sich gar nicht mal an wie, oh, muss ich schnell beantworten, sondern wow, das ist ja total, total schönes Feedback, was ich da eigentlich erhalten habe. Und dann nehme ich das erstmal auf. Aber haben wir gerade die Frage beantwortet?
Nein.
Weil du, lass uns mal zu meiner Frage, ja. Emotional und körperlich. Es gehört zusammen.
Absolut, genau. Also jede Emotion will ja immer irgendwie was sagen. Die Wut fühlt sich anders an als die Trauer oder als die Angst. Das heißt, in jeder Emotion steckt immer eine Botschaft. Und Emotionen sind die Sprache des Körpers und er signalisiert ja dadurch, wie geht's dir gerade oder was ist eigentlich gerade genau das Problem oder was ist die Herausforderung. Und nicht nur die Botschaft gehört zu jeder Emotion, sondern auch eine bestimmte Form der Energie. Es ist ja eine ganz andere Energie, in der Trauer zu sein. Es ist eine ganz andere Energie, in der Angst oder in der Wut zu sein. Das heißt, unser Körper schickt uns eine Emotion und gibt uns damit eine Rückmeldung, was jetzt eigentlich los ist und sagt, jetzt tu doch mal bitte etwas Passendes dazu. Das können wir auch gerne mal durchgehen.
Ja.
Also welche Emotionen spürst du denn zum Beispiel öfter mal? Such dir doch mal eine aus.
In welcher Situation meinst du?
Im Leben vielleicht. Wenn du gestresst bist, welche ist dann vor allem da bei dir?
Angst.
Ja.
Ich habe dann Angst, dass das alles Angst und ich habe da eher ein Bild zu. Stress. Mein Bild ist folgendes. Ich schwimme Und ich werde aber immer wieder Mails, To-Dos, alles, was kommt, was ich als Stress empfinde, unter Wasser getaucht. Und ich schwimme mich nach oben wieder frei, 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 frei und habe Angst, dass ich nie nach oben an die Oberfläche komme. Und dann habe ich das Gefühl, gerade komme ich nach oben. Ich atme auf und dann kommt die nächste Mail und drückt mich wieder runter unter Wasser. Und ich schwimme wieder mit aller Kraft an und habe dabei immer diese Angst dabei, dass ich es nicht nach oben wieder schaffe und die ganze Zeit unter Wasser bleibe. Also ich würde sagen, Angst mit diesem Bild, das habe ich, wenn ich Stressmomente habe.
Ja, wahnsinnig schön beschrieben hast du das jetzt. Weil das ist ja dann auch eine existenzielle Angst. Das ist ja eine Angst vor einem Trinken dann sogar schon. Ja. Dass man ersäuft mit den ganzen To-Dos und irgendwann den Überblick verliert, die Kräfte verliert und sich aus eigener Kraft auch nicht mehr rausretten kann. Dass einem die Luft auch irgendwie fehlt und abgeschnürt wird. Also ein ganz starkes Bild. Ja, und ich denke, Angst ist sicherlich auch so die stärkste Emotion, die wir haben können, gerade in Bezug zu Stress. Auch die sicherlich die meisten Effekte auslöst. Also die blockiert uns ja auch, die sorgt für schlaflose Nächte, die sorgt auch für irrationales Verhalten an vielen Stellen. Aber sie kann natürlich auch dazu beitragen, dass wir uns proaktiv mit etwas auseinandersetzen und gucken, wie gefährlich ist es denn eigentlich. Das heißt, die Botschaft der Angst, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ist natürlich die Sorge, dass da irgendeine Gefahr ist, dass eine Bedrohung da ist, das, was beruflich, lebensgefährlich, was auch immer ist. So. Und jetzt geht es darum, wie reagiere ich? Und das ist natürlich so evolutionär betrachtet Flucht oder Kampf etwas, was wir machen können. Aber es kann ja auch bedeuten, sich auseinanderzusetzen mit etwas. Also auch mich zu fragen, ist das wirklich so schlimm? Habe ich wirklich keine Ressourcen? Also aus diesem inneren Bodyguard eine Weiterbildung zu verpassen und zu sagen, was würdest du tun, lieber Bodyguard, wenn wir dann wirklich mal mit dieser Situation konfrontiert sind, die du mir immer hier vorspielst? Habe ich wirklich keine Kräfte? Habe ich wirklich keine Unterstützung? Habe ich wirklich keine Ideen, wie ich damit umgehen kann? Bin ich dem echt hilflos ausgeliefert? Oder was könnte ich denn tun? Wie könnte ich mich auch sinnvoll schützen? Und dann kann der irgendwann auch mal sagen, ach so, ja, okay, dann muss ich eigentlich gar nicht auf den Buzzer drücken. So gefährlich ist es gar nicht. Auch neue Erfahrungen zu machen, mal so reinzuschnuppern in etwas und zu sehen, gut, das habe ich überlebt. So, jetzt der nächste Schritt. Ja, und man kann ganz schön sehen, also es gibt die Botschaft, Achtung, Achtung, hier ist irgendwas, was für dich gefährlich sein könnte. Und die Energie, die ist nun sehr breit. Tu etwas, flüchte oder kämpfe oder setz dich mit einer Sache auseinander.
Und die Auseinandersetzung, dann würde ja mein Bodyguard eigentlich gleich zum Lifeguard, zum Rettungsschwimmer à la David Hasselhoff so ungefähr werden. Und ich könnte überlegen, was ist der Schwimmring, den er mir zuwerfen könnte? Also an was könnte ich mich wieder hochziehen ist das. Ich muss wirklich sagen, ich rufe häufig Hallo Mama, meine Mutter an, um einfach auch einmal auszusprechen, was alles gerade in meinem Kopf ist. Ich erwarte auch gar nicht, dass sie dann direkt die Lösung mit mir findet, sondern es ist manchmal für mich so ein, das ist gerade die Situation und schon während ich spreche, denke ich, das ist eine Mail, also die wird mich nicht unter Wasser halten. Also da habe ich schon noch Energie und aber auch nur noch diese Mail und danach kleppe ich meinen Laptop zu. So, also dass ich schon weiß, meine Ressourcen, ich will danach erstmal schwimmen und auf der Oberfläche ein bisschen planschen. Und dann muss ich aber auch mir die Zeit dafür nehmen und auch die Erlaubnis. Bei mir ist auch ganz häufig Thema Erlaubnis auch noch dabei.
Ja, und bei dem Beispiel wird auch nochmal deutlich, die Frage ist ja, was löst jetzt den Stress aus? Ist es genau diese E-Mail oder ist es eben diese E-Mail, die 30. E-Mail ist? Also sind es dann doch die Menge der E-Mails vielleicht und nicht diese eine? Oder ist es vielleicht auch das, was verbunden ist mit dem Thema, auch mit der eigenen Erwartungshaltung vielleicht auch? Ich muss schnell antworten, ich muss perfekte Sachen machen und so weiter. Also was genau ist jetzt der Stress? Weil das können wir immer sehr gut, dass wir so im Außen sagen, diese Person stresst mich oder diese Sache stresst mich. Aber häufig ist es eben wie so eine chemische Reaktion, eine Kombination aus dem Reiz im Außen und unser eigenes Milieu, würde man vielleicht so sagen. Und wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, entweder entsteht gar nichts oder es entsteht ein großer Knall. Und das ist dann dieser Stress. Und da dürfen wir auch bei uns selber gucken, wie stressen wir uns denn? Wie vergrößern wir Stress? Durch unsere Bewertungen, durch unser Denken und natürlich auch durch unser Handeln. Also vielleicht ist es ja einfach auch nur der Hinweis, ich hätte viel früher eine Pause machen müssen oder vielleicht muss ich auch mit der Person nochmal reden, was die Erwartungshaltung eigentlich an mich sind oder so. Gerade wenn es dann die dritte E-Mail ist, die man in dieser Woche bekommt oder so. Also Deals machen, Verträge sozusagen, soziale Verträge. Wie oft darf man mir schreiben oder wie lang dürfen Sprachnachrichten sein? oder sowas. Das ist dann vielleicht das, wie ich handeln kann. Und da geht es gar nicht nur darum, jetzt endlich in die Badewanne zu gehen und zu sagen, oh, so viele E-Mails, jetzt gehe ich mal schnell in die Badewanne und mach mal schnell was Gutes, sondern eben zu sagen, nee, ich muss ja eigentlich eine grundsätzliche Entscheidung treffen, eine andere Kommunikation, andere Kommunikationswege, Dinge erleichtern oder, oder. Und das ist dann die spannende Reise, auf die wir uns begeben dürfen. Was ist eigentlich das, wo wir jetzt, wovor flüchten wir eigentlich oder bei was kämpfen wir jetzt eigentlich?
Das heißt, nicht einfach nur ein Pflaster aufs Symptom kleben, sondern tatsächlich auch nach der Ursache gucken und ein bisschen tiefer graben.
Genau, und
ne?
Unsere moderne Welt ist voller Pflaster.
Ja.
Also Instagram, Social Media, Essen,
Drogen,
alles, genau. Ne? Also shoppen, es gibt so viele Sachen. Diese Flucht ist ja häufig eine mediale Flucht. Wir flüchten ja nicht auf den nächsten Baum, sondern wir flüchten auf die nächste Social-Media-Plattform zum Beispiel. Oder prokrastinieren ist ja auch eine Form von Flucht. Ich flüchte aus der Situation, die mich stresst und überfordert und versuche jetzt irgendwas zu machen, sei es Fenster putzen, was mir wieder so ein Gefühl von Kontrolle gibt. Ah ja, Fenster putzen kann ich, aber diese E-Mail beantworten, das überfordert mich, das mache ich jetzt nicht. Und da nochmal genau hinzuschauen, dass wir nicht zu viele von diesen Pflastern nutzen, sonst ist unser ganzer Körper zugepflastert. Irgendwann ist ja auch nicht schön.
So eine Mumie.
Ja, genau.
Eingewickelt ja. Und eigentlich aber, ja, und eine Mumie eigentlich gutes Bild, weil man kann sich da nicht mehr bewegen, ne?
Voll, das
man
gute
ist
Bild.
Dann einfach völlig.
Genau, man ist gefangen. Nicht mehr handlungsfähig.
Ja.
Genau, ja, starkes Bild.
Ja. Jetzt hast du schon gesprochen über das eigene Milieu und ich meinte ja auch vorhin so, ja, ich habe gehört, ne, im Freundeskreis auch viele haben irgendwie Stress, aber manchmal ist es ja auch so, dass vielleicht genau kommt diese Mail bei mir an und bei mir löst sie Stress aus. Und jemand anderes liest sie und denkt so, easy peasy. Mhm. Hat das auch was mit Stresstypen zu tun? Weil ich hoffe ja, weil ich würde gerne meine Stresstypen mit dir besprechen.
Lass sie uns besprechen.
In deinem Buch gibt es einige Stresstypen, die du aufgelistet hast. Und für mich war das so ein bisschen wie nochmal so ein Bravo-Quiz, habe ich immer geliebt. Und nochmal zu gucken, bin ich das? Ja, nein, vielleicht. Und ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben, welche Stresstypen bei mir rauskamen. Und zwar bin ich einmal, ich lese die einmal komplett vor und du kannst dir vielleicht ein oder zwei rauspicken.
Gerne.
Und was dazu sagen. Und zwar bin ich der Diamant, der Falke, die Biene, der Tiger, das Samenkorn und der Polarstern.
Genau, und die passen auch wirklich gut zusammen. Das ist eine interessante Kombi. Und vielleicht müssen wir erstmal kurz erklären, warum so viele Stresstypen. Weil häufig gehen wir durch die Welt und denken, jeder hat so einen bestimmten Stresstyp. Und ich denke, dass das schon ein großer Fehler ist, weil wir sind ja sehr vielschichtig und im Freundeskreis, in der Familie, im Arbeitskontext verhalten wir uns vielleicht ganz anders. Und selbst nur, wenn wir uns den Arbeitskontext anschauen, können uns ja ganz verschiedene Sachen unterschiedlich triggern. Und in meinem Buch gibt es 31 Stresstypen, klingt erstmal wahnsinnig viel. Aber es geht genau darum, so eine Mischung für sich zu finden und auch zu sehen, wo stehe ich mir denn vielleicht auch selber im Weg. Also bestimmte Stresstypen, zum Beispiel von dir, gucken wir auch gleich nochmal drauf, widersprechen sich eigentlich auch auf den ersten Blick. Und genau das sorgt dann für Stress, weil die Tendenz, so zu sich verhalten, geht nicht, weil es gibt gleichzeitig noch die andere Tendenz. Ja? Der Diamant zum Beispiel, das ist der Perfektionist. Ja. Der will Dinge besonders schön machen, besonders glänzend machen. Der liebt die Bewunderung, das hast du ja auch in deinen Notes am Anfang schon gesagt. So, und dann hast du aber auch den Falken und der will Dinge schnell machen. Ja, also schnell das noch machen, schnell das noch machen. Aber wie will man das perfekt machen, wenn man jetzt noch schnell das und das macht? Das heißt, natürlich wird der innere Bodyguard sagen, Tabea, jetzt hast du ganz schnell diese E-Mail beantwortet oder du hast jetzt nur 3 Minuten Zeit, um diese E-Mail zu beantworten. Wirst du die richtigen Worte finden? Wird das eine geniale Idee sein? Was wird der andere über dich denken? Wird er dich weiter kreativ und toll finden? Das heißt, natürlich wird er auf den Buzzer drücken und sagen, schnell geht hier nicht, aber du musst es schnell machen, weil du kannst jetzt nicht anders und du willst es ja auch schnell erledigt haben. Ja? Also genau das ist schon so ein Widerspruch, der dann entsteht. Ja?
Wäre dann eine Option, dass ich mich jetzt entscheide zwischen Diamant und Falke? Weil während du gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, mir kommt es eigentlich mehr darauf an, dass ich die Dinge nicht schnell mache, sondern perfekt ist vielleicht auch übertrieben, aber eigentlich, ich möchte nicht dieses Gefühl haben den ganzen Tag und schnell und Marathon und Sprint, 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 sondern eigentlich möchte ich denken am Abend, also vielleicht war es nur eine Mail, aber die oder ein Text, eine Mail, weiß ich nicht, ob ich die immer perfekt mache, aber einen schönen Text von mir, diese Podcast-Folge vorzubereiten, die wollte ich auch nicht, dafür habe ich mir ein ganzes Wochenende in Ruhe mit einem kleinen Kaffee im Bett und ich saß, hab dein Buch gelesen und am Ende des Tages hatte ich ein viel schöneres Gefühl in mir, weil ich dachte, oh, mit Ruhe habe ich gerade was ganz Tolles vorbereitet, anstatt schnell, schnell, schnell. Wäre ja. das eine Option, dass ich mich entscheide zwischen meinen Typen? Kann ich das überhaupt? Kann ich die beeinflussen?
Ja, na, die kannst du schon beeinflussen. Die hast du ja irgendwann auch mal gelernt. Und die hast du vielleicht auch gelernt in der Kindheit als Überlebensstrategie in einem bestimmten System. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu verstehen, warum bin ich so, wie ich bin? Ja. Und in der Kindheit, ich kenne jetzt deine Kindheit nicht und wir sitzen zwar auf einem Sofa, aber müssen wir gar nicht bis ins Letzte aufarbeiten. Aber da ist es ja so, da sind wir ja auch in Stresssituationen. Unsere Eltern haben ihre eigenen Themen, die lassen sich vielleicht auch scheiden, sind nicht für uns da, haben Kummer, haben Stress, Arbeitslosigkeit. Ihre Eltern haben sie auch in eine eigene Beziehung. So, das sind alles große Themen. Und wir als Kinder sind nun in diesem System und können ja gar nicht artikulieren mit 5 oder mit 10, dass wir sagen, ich fühle mich nicht ausreichend gesehen und wünsche mir mehr Liebe von dir, dass du mir abends öfter was vorliest. Das können wir nicht sagen. Ja? Sondern wir reagieren dann irgendwie. Und wir finden Strategien, um gesehen zu werden. Oder wir finden Strategien, um nicht zusammenzubrechen als Kinder. Und da entstehen dann eben auch bestimmte Verhaltenstypen. Wenn wir jetzt einfach mal nicht Stresstyp sagen, sondern nur Verhaltenstyp. Mit den Dingen des Lebens umgehen Typ. So. Und da könnten wir zum Beispiel lernen, aha, immer wenn ich gute Leistung bringe, werde ich geliebt oder werde ich wahrgenommen. Wahrnehmung ist ja auch schon Liebe. Da werde ich gesehen. Wenn ich eine 2 nach Hause bringe, werde ich gar nicht gesehen. Da wird nur kurz gesagt, ah ja, alles klar, das Diktat, das Bild, eine 2, na gut, hefte das mal ab. Aber bei einer 1, da flippen die aus. So, das lerne ich irgendwie. Und dann entsteht natürlich der Gedanke, ah ja, ich bin nur wertvoll, wenn ich exzellente Leistung mache zum Beispiel. Ja? Aber es könnte auch sein, dass man eben zu Hause Role Models hat, eben Eltern, die alles schnell machen und schnell hat einen Wert plötzlich. Und man kriegt vielleicht auch gesagt, sitz da nicht so voll rum, schneide das Gemüse nicht so langsam, wasch nicht, träum nicht rum und so weiter. Und dann lernt man für sich so, ah ja, wenn ich funktionieren will, wenn ich Teil dieses Systems sein will, muss ich Dinge ganz schnell machen. So. Und so internalisieren wir diese äußeren Stimmen und die werden dann irgendwann zu unseren Verhaltensweisen vielleicht tatsächlich. Und wenn wir das erstmal verstehen, dann können wir natürlich auch gucken, muss ich denn eigentlich heute noch von allen geliebt werden? Oder gibt es Liebe nicht auch außerhalb von Leistung? Ja, oder eben bei einer Arbeit könnte man sich auch fragen, okay, was heißt denn hier für mich ausreichend gut? Oder was heißt denn für mich hier perfekt oder so? Und natürlich auch zu gucken, muss ich das schnell machen? Kann ich mir nicht Zeit nehmen? Aber natürlich könnte man auch sagen, welche Sachen finde ich total in Ordnung, die schnell zu erledigen? Wo darf ich das machen und wo darf ich auch diesem extremen Anspruch auch entgegenwirken tatsächlich. Und diese bewusste Auseinandersetzung, das ist, glaube ich, die Chance für uns als Erwachsene zu reifen und nicht hinterher zu hecheln diesen inneren Stimmen, die so einen Krieg in uns vielleicht auch führen. Und dann irgendwann festzustellen, ach Mensch, ich kann mit den Dingen des Lebens viel besser umgehen und ich bin nicht nur von außen getriggert und gesteuert. Und ich denke, das ist die Reise, die wir als Erwachsene gehen können, die Reise der Selbstkenntnis und dann Kleinigkeiten mal ändern und anpassen und mal schauen, wie fühlt sich das eigentlich an.
Der Untertitel des Buches ist ja auch 7 Schritte raus aus der Stressspirale. Wir gehen jetzt nicht alle 7 Schritte durch. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, Stress ist ja erstmal was ganz Natürliches, ist ein Bodyguard, finde ich total schön, ist eigentlich ja auch ein Schutz. So. Wie gehen wir jetzt wirklich, wie kommen wir zu unserer Superkraft? Wie machen wir den Bodyguard zu unserer wirklichen Superkraft?
Ja, eine wunderbare Frage. Es ist total wichtig zu verstehen, was Stress ist. Da haben wir jetzt ganz viel dazu geleistet. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns wirklich mal braucht, zu verstehen, was ist Stress? Wir reden so viel über Stress, aber wir verstehen oft nicht, was Stress ist. Mit diesem Fieberbild ist jetzt, glaube ich, ein Verständnis gesät. Und auch mit diesem Bodyguard, weil es ist eben ein Schutzmechanismus für uns. Und ich sage im Buch auch, Stress ist unser Freund und nicht unser Feind. Aber trotzdem sollte Stress nicht zum Dauergast bei uns werden. Und das heißt, punktuell ist Stress gut. Und dann geht es immer darum, sich zu fragen, die Energie, die mir mein Körper jetzt bereitstellt, was kann ich tun, um den Stress grundsätzlich zu bearbeiten? Und eben nicht den Fehler zu begehen, nur auf der emotionalen Ebene dafür zu sorgen, dass wir uns wieder gut fühlen. Nicht diese Pflaster rüberkleben. Das ist so entscheidend. Und sich immer wieder zu fragen, okay, wie fühle ich mich? Warum fühle ich mich so? und auch die Energie zu spüren, die man hat und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt im Tunnelblick und ich würde jetzt gerne ein Pflaster rüberkleben und es ist auch in Ordnung, jetzt durchzuatmen, zu meditieren, in die Badewanne zu gehen, aber nicht da zu beenden, sondern danach mit neuer Kraft eben wirklich zu gucken, was muss ich jetzt aber machen, damit der Stress an sich gehen kann. Entweder ist es ein konkretes Problem, was ich dann lösen muss, endlich diese Steuererklärung machen zum Beispiel oder endlich dieses Konfliktgespräch führen oder vielleicht muss ich was Grundsätzliches machen und sagen, ich muss weniger arbeiten, ich muss auf Teilzeit runter oder ich muss irgendwie mir eine Assistenz holen, die meine E-Mails irgendwie vorher schon sichtet oder sowas. Also irgendwie eine grundsätzliche Entscheidung treffen, damit wir auch wieder diese ganze Energie gesund verteilen können im Körper und damit unser Körper wieder ausgeglichen ist. Ja, das ist, denke ich, das Entscheidende, dass wir eben darauf achten, dass es nicht chronisch wird. Und das können wir dadurch auch erreichen, dass wir im Laufe des Tages nicht zu viele Stressoren bei uns haben, sondern auch Termine mit uns selber haben. Kleine Pausen, achtsame Momente, gucken, wie starten wir morgens in den Tag, wie verabschieden wir den Tag, was ist die letzte Stunde des Tages bei uns. Gute Gewohnheiten zu etablieren, weil Gewohnheiten sind Entscheidungen, die wir sozusagen schon mal getroffen haben für die Zukunft, ohne nachdenken zu müssen. Und genau das fällt ja auch mitten im Stress oft sehr schwer. Du hast vorhin auch beschrieben, du hast viele To-Dos und dann würde es ja schon reichen, mal auf den Balkon zu gehen oder an die Alster zu gehen und durchzuatmen. Aber mitten im Stress kommen wir da nicht drauf. Oder unser Bodyguard sagt, na, bist du des Wahnsinns, jetzt an der Alster da deine Zeit zu vergeuden, Mädchen. So, jetzt beantworte man immer noch 3 E-Mails, sonst hast du doch noch mehr Stress heute Abend. Ja, das heißt, wir tun dann das nicht, was wir brauchen. Wenn wir aber gute Gewohnheiten haben, wenn wir sagen, auf mein Handy schaue ich immer erst eine Stunde, nachdem ich aufgewacht bin, weil ich einen analogen Wecker habe. Ja, oder abends möchte ich die letzte Stunde des Tages nochmal eine Runde spazieren gehen und ich möchte einen Tee trinken, ich möchte meditieren, ich möchte Musik hören. Und wenn ich das irgendwann etabliert habe, dann hilft es mir auch, gut mit den Dingen umzugehen und ich muss gar nicht mehr verhandeln. Also wir haben ganz viele Kleinigkeiten, mit denen wir dafür managen können, damit wir dafür sorgen können, weniger Stress anzuziehen und auch in stressigen Phasen gut mit diesem Stress umgehen zu können.
Das heißt, auch zum Beispiel Reize von außen ein bisschen zu verringern. Weil ich glaube, war das auch in deinem Buch, das ich gelesen habe, dass wir 11 Millionen Reize am Tag wahrnehmen oder so? Da war eine Zahl, da dachte ich, Halleluja. Und das fängt ja mit dem Handy an und wow.
Ich glaube, es sind sogar noch viel mehr Reize, die wir wahrnehmen. Jetzt auf dem Sofa sitzt du ja und jetzt nimmst du auch gerade deinen Po wahr, wo ich das anspreche.
Ja.
Vorher hast du es nicht wahrgenommen, aber dein Körper hat ja die ganze Zeit einen Druck und auch ein Gleichgewicht zum Beispiel. Und du machst ja die ganze Zeit etwas, damit du nicht runterfällst vom Sofa. Und das kostet auch Energie. Du kannst ja mal ausprobieren, nachher, wenn wir gleich fertig sind mit dem Interview, mal ein paar Schritte mit geschlossenen Augen zu laufen und das vielleicht auch mal draußen zu machen, auf der Straße oder im Park oder so. Und du wirst merken, man ist sehr wackelig plötzlich unterwegs. Hier zu Hause geht das vielleicht noch. Aber draußen, selbst auf einer ebenen Fläche, ist es sehr wackelig. Und dann macht man die Augen wieder auf und dann kann man ohne zu wackeln laufen. Weil unsere Augen die ganze Zeit unfassbar viele Reize wahrnehmen. Nicht nur das McDonald's-Schild, was uns auffällt, nehmen wir wahr. Wir nehmen die ganze Zeit so viel wahr, auch in der Peripherie, sagt man, in der Umgebung. Die Dinge, die wir nicht scharf sehen, sondern drumherum. Das nehmen wir alles wahr, ohne dass es in unser Bewusstsein dringt. Und das ist alles Verarbeitungsprozesse, das kostet Kraft. Und wenn dann noch grelles Licht ist, laute Musik ist oder Regen runterkommt, dann sind es enorm mehr Reize. Und das merken wir auch an solchen Tagen, da fühlen wir uns auch schneller erschöpft. Oder 2 Stunden durch ein Einkaufszentrum zu laufen, boah, da sind wir richtig platt danach, ja, weil da so viele Reize sind. Oder was uns auch manchmal auffällt, dass wir sitzen im Café oder wir gehen eine Straße entlang und unser Blick geht plötzlich zu einem Fenster hin und da guckt jemand runter. Und unser Organismus hat irgendwie wahrgenommen, da ist was. Da ist was anders als sonst. Und ich habe mich nicht bewusst entschieden, ich gucke da mal hoch, sondern unser Blick geht plötzlich hoch. Weil wir haben alles wahrgenommen und der innere Bodyguard sagt, was ist denn da los? Ist das eine Gefahr? Guck da mal hin, ganz bewusst, was da Sache ist. Wir nehmen ja wahr, wenn uns jemand anguckt. Also wir haben so viele Reize und es geht schon darum, unsere Welt ein bisschen reizfreier zu machen an vielen Stellen.
Gibt es noch einen Satz, einen Tipp, etwas, was du uns allen mitgeben möchtest?
Ja, na vielleicht der Gedanke, wir haben jeden Tag eine bestimmte Menge Energie Und wir dürfen, sollten, können darüber entscheiden, wie wir diese Energie benutzen. Und da sollte immer auch Energie für uns da sein. Für Self-Care, für Me-Time, für Ruhe auch. Und das ist der Gestaltungsspielraum, den wir tatsächlich nicht vergessen sollten, zu gucken, wie kann ich immer auch ein bisschen Energie für mich reservieren. Im Buch schreibe ich an einer Stelle, mit der Erholung ist das so ein bisschen wie an der Börse. Wir müssen erstmal Energie investieren, um Energie gewinnen zu können. Also damit man eben nicht versackt auf dem Sofa und sagt, oh nee, ins Fitnessstudio, Freunde treffen, Yoga machen, habe ich echt keine Kraft mehr. Dann wissen wir schon, da bin ich schon in meine Grenze gekommen. Sondern zu sagen, ja, ich will noch Kraft haben, um Freunde zu treffen. Ich will noch Kraft haben fürs Yoga-Studio, fürs Fitnessstudio, damit eben neue Energie dazukommen kann. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Erinnerung.
Schön. Und mit der Batterie, weil ich jetzt die galante Überleitung zu deinem Buch nochmal schaffen will, weil mit einer Batterie startet auch dein Buch, mit dem Handy-Akku, weil du sagst, wann bist du das letzte Mal eigentlich aus dem Haus gegangen und dein Handy-Akku war leer? Oder wann ist das passiert, dass dein Handy ausgegangen ist? Und ich dachte, ja, nie.
Ja.
Und dann, und deine persönliche Batterie, und ich dachte, jetzt gerade vielleicht. Deswegen hier die Überleitung nochmal zu deinem Buch mit einem wundervollen vielen Dank an dich, dass du heute dieser wundervolle Gesprächspartner warst. Und jetzt natürlich nach draußen auch. Wer mehr lesen möchte, hören möchte von René, kann das einmal tun über seinen Instagram-Kanal, den ich hier auch verlinke. Wie gesagt, das Buch findet ihr jetzt in der Buchhandlung eures Vertrauens. Und mir könnt ihr auch folgen oder diesen Podcast weiterhin abonnieren, liken, bewerten, weil es werden noch ganz viele spannende Folgen kommen. Ich freue mich immer über eure ganzen Nachrichten und sage an dieser Stelle vielen Dank an dich, René.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für dieses Gespräch. Hat sich gar nicht wie ein Interview angeführt, sondern wirklich wie ein schönes Gespräch hier auf diesem tollen grünen Sofa. Und auch danke, dass du was von dir und deinem Stress erzählt hast, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und hat das Gespräch auch lebendig gemacht. Danke dafür.
Adios, Buddies.